willkommen zur Alarmstufe X, ich glaube die 11. Hallo Paul.
Hallo zusammen, lieber Conny.
Und hallo Discord-Server, der ist nämlich jetzt quasi mit in der Leitung. Mischa ist in Italien und bräunt sich den Pelz und lässt sich wahrscheinlich eine Pizza und ein Eis nach dem anderen schmecken und forscht wahrscheinlich da weiter nach der unendlichen Powerbank. Und deswegen sind Paul und ich da und wir machen heute eine kleine X-Folge, aber wir sind live auf Discord nebenbei. Und für alle die in den das Interesse hegen, auch auf diesen Discord-Server zu gehen, die finden den Link unten in den Shownotes. So, Marie hatte eine Frage zu Beginn, dann hauen wir die doch mal raus.
Ja, und zwar wollte ich gerne von den Anwesenden wissen, also auch gerne von den Moderatoren oder von dem Alarmstufo-Team, wie denn im privaten Kreis mit dem Thema UFOs umgegangen wird, ob davon erzählt wird, ganz frei Schnauze, oder ob das vielleicht ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird oder vielleicht im Berufsleben nicht unbedingt dem Chef erzählt wird oder vielleicht dann eher der Sekretärin oder genau, wie handhabt ihr das so?
Ich laufe sogar mit Merch an der Arbeit rum und trinke aus einer Alarmstufo-Tasse und ich mache da kein Hehl draus und die meisten, glaube ich, kapieren das auch gar nicht, was das ist.
Ja,
das ist ja.
Ja, ich gehe damit sehr differenziert und auch sehr geplant um. Also spätestens ab dem Moment, an dem du vielleicht auch mal sogar irgendwie ein Erlebnis hättest und dann irgendwie stolz der Weltgeschichte erzählen wollen würdest, dass du jetzt ein Erlebnis da gehabt hast, mit jemandem getroffen, gesehen und was hier, spätestens dann wird's halt creepy und musst dir genau überlegen, was du halt in welchem Grad wem erzählst. Also so gehe ich damit auch um. Und eine ganz gute Idee, das heranzutasten, ist eigentlich immer, indem man es erstmal so ein bisschen auf die unterhaltsame Humorschiene, sag ich mal, über die Bar schiebt, das Thema. Und dann guckt man mal, wie die Reaktionen sind, ne? Also, und dann kann man ja, wenn man will, hinterher immer noch mal ein bisschen ernster einsteigen. Oder man lässt es lieber, ne? So ein bisschen meine Erfahrung.
Ja, und im Freundeskreis, meine, es weiß ja jeder, was wir hier für eine Show machen. Und es kommen dann schon so manchmal die Fragen, ja, jetzt erzähl mir doch mal, was gibt's denn Neues von den UFOs? Und dann sage ich immer, also wenn du mich so fragst, antworte ich dir schon mal gar nicht. Oder nee, es interessiert mich wirklich und ich gucke auch immer Ancient Aliens und so und das habt ihr ja auch schon mal besprochen und wo findest du denn das alles und gib mir doch mal deine Quellen. Und dann sage ich, ich werde einen Scheißdreck tun, aber nicht meine Quellen rausgeben. ja, das gibt schon interessante Diskussionen. Natürlich gibt es Leute, die daran überhaupt nicht glauben, aber es ist immer sehr sachlich und ja, und ich meine, wir sagen ja hier nicht immer umsonst, glaubt, was ihr wolltet, aber fühlt euch gut unterhalten. Das sagen wir bei Aktenzeichen Paranormal genauso. Ich glaube ja auch daran, auch an so Geschichten wie, dass es ja also mit Geistern im Prinzip gibt oder dass es irgendwas, irgendwelche Energien gibt. Und warum soll es nicht auch bei diesen, wenn ich draußen bin nachts und gucke nach oben, warum sollten wir denn die einzige Spezies sein, die auf irgendeinem Planeten rumsitzt? Die Frage ist halt nur, wann kommen sie? Waren sie schon da? Sind sie schon da? Was wollen Sie? Meine, Paul sagt ja, Bier ist ein Exportschlager und Gold, was ich ja nachvollziehen kann. Aber
also wir kriegen auf jeden Fall auch noch kostenlose Unterhaltung bei dem, was hier auf dem Planeten alles abgeht.
Ja. Und das sind halt so die Sachen, wo ich mich halt persönlich frage: Wann ist es denn soweit? Wann kommt denn die Regierung und sagt, das und das und das ist jetzt so. Ich meine, wenn wir uns erinnern an das Buch von Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell, den man ruhig unterstützen kann, mit seinem Buch Deutschlands UFO-Akten, dann ist ja im Prinzip jede extraterrestrische Einreise eine illegale Einreise nach Deutschland und in die EU und in dem Fall wäre die Grenzpolizei zuständig. Und dann wiederum kommt es ja darauf an, was diese Wesen mit sich führen. Da müsste nämlich noch ein extra Zolldekret. Das ist, muss man sich mal vorstellen, das ist ein offizielles Statement von der Pressekonferenz, von der Bundespressekonferenz, dann müsste der Zoll sich ja damit auch noch beschäftigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie du die unzählige oder die unendliche Powerbank versteuern willst, ne, oder verzollen willst. Das ist tatsächlich ein Thema. Also das ist, wir lachen jetzt drüber, aber es ist tatsächlich, und deswegen ja, macht sich da Deutschland, glaube ich, auch selber das UFO-Leben ein bisschen schwer.
Zumindest auf der offiziellen Schiene, natürlich, ne?
Ja.
Und das ist alles, ich meine, was auch letztendlich spannend ist zu überlegen, halt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, man muss sich das wirklich, du hast gesagt, naja, ist doch ganz klar, dass wir vielleicht nicht die einzigste Spezies hier auf dem in dem Universum sind. Ich sag dir, Conny, das ist nicht für jeden klar. Für manche ist es auf diesem Planeten immer noch vollkommen klar.
Das wäre total egoistisch.
Nein, das wäre reiner Zufall sind. Das ist ja dann gar nicht egoistisch. Das ist absolut reiner Zufall war und alles hier und da und da hat halt irgendwie das keine Ahnung, Proton, das, nee, dieses andere Atom getroffen und dann haben halt irgendwie aus Affen Menschen, und ich kürze das jetzt mal ab.
Ja, aber
das heißt, du musst wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen dich da auch rantasten, weil du, das hatten wir auch schon mal in der Folge besprochen, du schneist die Geschichte des Planeten an, du schneist die Religionen auf diesem Planeten an und deshalb ist das so ein unfassbar krasses Thema, wenn man das am Stammtisch seiner besten Freundin oder eventuell seine Eltern erzählen möchte und die sind auch auf einem ganz anderen Trip. Deshalb muss man das auf ganz vielen Ebenen erstmal abchecken, herantasten und dann gucken, wo kann ich mehr erzählen, wo halte ich tatsächlich lieber meine Klappe. Ne?
Also da mache ich mir gar keinen Kopf, ich erzähle es einfach.
Ja, Conny.
Ja.
Ja, also.
Und für den Rest gilt überall da, wo es Podcasts gibt. Also.
Ja. Ja, genau. Ja, aber ich sag mal, wenn es da wirklich Zuhörer gäbe, die vielleicht wirklich schon Erfahrung gemacht haben, die wenn sowieso wissen und ihre Erfahrung schon gemacht haben und mit Sicherheit mal probiert haben, hier und da zu sprechen, was wahrscheinlich nicht immer super geil gelaufen ist. Und für alle anderen heißt es natürlich, glaubt genau am Ende, was ihr wollt, oder macht eine C5 oder recherchiert weiter, ne? Und ja, so ist es halt.
Marie, wie hältst du es denn?
Ich halte es eigentlich ein bisschen eher so ein bisschen im Mittelweg. Ich würde sagen, ich tease es manchmal an mit so einem Schmunzeln, ob wir denn wirklich die einzigen im Universum sein könnten. Und auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich da einen guten Freundeskreis, der viele Verrücktheiten und ich sag mal experimentierfreudig mit dabei ist. Und sich dann gerade jetzt mit solchen Sachen wie die Veröffentlichung der TikTok-Videos, TikTok sagen, dass gerade da natürlich so ein bisschen was dann halt auch schon in der Tagesschau lief. Es ist also nicht mehr das komplette Schwurbler-Thema. Man hat nicht nur noch Ancient Aliens und Erich von Däniken im Kopf. Und ich glaube, das öffnet so ein bisschen die Tür. Und ich habe so das Gefühl, wenn man zu sehr dann aber in die Materie reinhüpft, dann wäre ich so ein bisschen bei Paul, dass man dann bei manchen Menschen dann, ich glaube, den Leuten vom Kopf stößt, so ein bisschen mit der Weltsicht, die dahinter steht und was dann halt damit steht und fällt.
Ja, ich soll das jetzt irgendwie nicht irgendwie mit irgendwelchen Dokumenten aus dem Darknet ankommen, also das macht natürlich wenig Sinn, aber so eine allgemeine Diskussion darüber führen, das, denke ich, sollte doch in unserer heutigen Welt und Gesellschaft und mit 176 frei empfangbaren Fernsehprogrammen, die wir alle konsumieren.
Was immer funktioniert, ist ja, mit Fragen sich zu unterhalten. Also nicht zu sagen, hey, ich habe da was geguckt, das ist hundertprozentig richtig und da war da das in dem Video und hier und da, sondern eher so fragen, wäre es nicht interessant oder wäre es nicht verrückt, wenn die schon mal da gewesen wären auf dem Planeten? Ist es nicht irgendwie, meinst du, das geht? Ne? Also so die Fragestellung, und bist du auf der sicheren Seite selbst, du kannst ja mal gucken, du kannst ja so tun, als würdest du ein bisschen vor dich her philosophieren, in Anführungszeichen. Okay. Und dann kann man so auf diese Art und Weise eigentlich ganz gut tricksen, ohne dass man da Angst haben, indem man immer Fragen stellt und keine versucht, Tatsachen zu formulieren.
An die Hörer da draußen, die uns jetzt per Podcast hören, wir haben wir haben extrem große Studio-Internet-Probleme. Ich lasse das hier gerade alles über eine LTE-Leitung laufen, weil unser kompletter Highspeed-Anschluss seit 2 Stunden tot ist und sich da gar nichts mehr rührt. Und morgen um 13 Uhr ein Techniker kommt, und das alles wieder zu fixen. Also seht es uns nach, wenn es ein bisschen hakt zwischendurch. Ja, du hörst es ja nicht, weil ich höre das ja. Ich höre die Masteraufnahme. Okay. Ja, alles gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen an uns, bevor wir hier gleich mit dem Thema starten? Lieber Discord-Server.
Hallo erstmal, ich bin gerade auch erstmal
Hallo.
Reingekommen.
Grüß dich.
Welche Themen habt ihr denn schon abgearbeitet?
Wir haben nur gerade diskutiert über, wie wir privat mit dem Thema UFO umgehen.
Also meinst du für heute oder meinst du allgemein von Alarmstufe Podcast, welche Themen wir abgearbeitet haben?
Nee, von heute nur. Wir kennen uns auch. Ich war letztes Jahr Sommer auch dabei.
Ah!
Auf dem Berg.
Ich habe eben gerade das Bild, ich kenne dich doch. Ja, klar, jetzt wo ich deinen Namen lese, jo, grüß dich.
Und ja, ich meine, ja, grüß dich. Deswegen, ich bin gerade erst mal reingekommen, ich wollte nur hören, was ihr, worüber ihr redet. Und
wir reden ja, jetzt Fragen, gleich.
Genau, wir haben eigentlich noch gar nicht angefangen, wir haben meist eine Q&A gemacht und dann kommt unser schönes Thema. Aber vielleicht hat ja jemand noch eine Frage, bevor wir damit anfangen. Das ist wie eine Schule,
ja.
Das muss man auch immer lange warten, bis sich jemand meldet und eine Antwort.
Jetzt.
Wir können ja auch erst das Thema machen und vielleicht möchte am Ende jemand noch was fragen.
Das wäre vielleicht auch eine coole Sache, und wenn nicht, dann eben nicht. Also dann 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Wir gehen aufs Thema. Der Grusel-Jingle. Wir reden über Japan Airlines Flug 1628. Das ist ja, glaube ich, der berühmteste Flug von... Naja, es gibt noch einen anderen Japan Airlines Flug, der ist nicht so glimpflich ausgegangen. Aber wir reden jetzt hier von Japan Airlines Cargo Flug 1628, der eine unerklärliche Begegnung mit UFOs über Nordalaska hatte. Und dieser Vorfall wurde intensiv diskutiert und als einer der überzeugendsten, korrigier mich lieber Paul, UFO-Berichte überhaupt angesehen. Und die FAA... Also das ist die Flugverkehrskontrolle von den USA. Die stellten sogar Radardaten und Transkripte des Funkverkehrs zur Verfügung. Es gab jedoch immer wieder auch Zweifel an den Berichten der Besatzung. Und es gab dann auch Untersuchungen und eine davon ergab, dass die gesehenen Objekte wahrscheinlich Sterne und das sogenannte, was Sie gesehen haben, Mutterschiff, der Planet Jupiter waren. Ich kann mir das aber weniger vorstellen, weil die Zeugenaussagen sind ein bisschen krasser, als dass es nur irgendwo ein Stern am Himmel wäre. Und Interviews mit der Crew, ja, die waren sehr, sehr intensiv, bewegend und Skeptiker sagen widersprüchlich. Ich sehe es da auch ein bisschen anders. Und ja, Paul, ich glaube, ich habe das relativ kompakt zusammengefasst.
Genau, wir stellen uns vor, 1968,
das 86.
Wir sind schon ein paar Jährchen zurück. Fällt mir auch schon wieder ein, wie alt ich bin, aber das ist ein anderes Thema. Und
da war ich drei.
Die Boeing 747 müsste es gewesen sein.
Ja, ist eine also große so
vierstrahlige, genau,
die vierstrahlige.
Genau, die vierstrahlige Jumbojet sozusagen, fliegt von, ich meine, Frankreich nach Tokio.
Ja, und fliegt über
schon,
Alaska, ja, genau.
Auf jeden Fall eine Riesenstrecke, genau, wenn man nämlich mal nicht auf einer Karte, sondern auf dem Globus die kürzeste Strecke zwischen Frankreich und Tokio sehen will, dann kommt man tatsächlich relativ weit im Norden raus und man fliegt nicht so komplett über die USA, sondern eher so halt da oben knapp am Nordpol vorbei. Weil es ja eine sehr, ich sag mal, remote Gegend ist, wo jetzt nicht so viel los ist. Jeder, der schon mal auch prinzipiell von Frankfurt nach San Francisco geflogen ist, fliegt eine fast ähnliche Strecke und auch ähnlich immens weit im Norden entlang. Und bei gutem Wetter tagsüber, guckt ihr mal da raus, dann denkt man sich immer wieder so, wir haben einfach so viel unentdecktes, unbewohntes Land, das einfach so faszinierend ist und wie krass unser Planet eigentlich ist. Also das ist wirklich
spannend. Ich bin 2016 mal nach Seattle geflogen und da hatten wir ein bisschen Verspätung. Und da hat der Kapitän gesagt, dass er die Zeit wieder rausholt und das Routing, was wir fliegen, ist das nördlichste Routing, was die Fluggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main fliegt. Und er, genau, jetzt aber noch mal weiter nördlicher ist und so weit gar keiner nördlich fliegt, einfach um Zeit rauszuholen. Und hat er gesagt, von hier aus sind es keine 50 Flugminuten bis zum Nordpol. Und du guckst du raus und das war so Grönland vorbei und also du, das ist ja riesig. Du siehst nur Eisberge. Richtige Berge, die wie Alpen nur mal 80.000 mit Schnee. Das
ist irre.
Das war irre. Und ja, dann waren wir halt irgendwann in Seattle. Und genau, pünktlich. Also das hat er gut hingekriegt.
Da gibt's auch jede Menge Platz für unsere Freunde der außerirdischen Herkunft, um sich mal unter den Bergen abzusiedeln für ein kurzes Picknick.
Aber da frieren die sich doch den Arsch ab.
Ja, da unten drin wird's wieder wärmer. Aber das ist eine andere Story. Was ich sagen wollte ist, und diese Routings, die sind auch abhängig vom Wind. Also das heißt, der Pilot fliegt nicht immer dieselbe Strecke von hier nach Seattle oder jetzt wie das auch sei, sondern er guckt natürlich, wo die Rückenwindkomponenten stärker sind. Dann kann es sogar schneller und günstiger sein, einen Umweg zu fliegen. Aber bei diesem Umweg haben wir dann so viel Rückenwind da oben, dass wir immens viel schneller unterwegs sind in der Luft gefühlt und damit ja auch quasi über den Boden gedacht. Mhm. Und da habt ihr wahrscheinlich ein Routing erwischt, bei dem der Rückenwindkomponente in dem obersten Norden halt extremst gut war und ihr seid halt mal das oberste Routing geflogen. Und da fliegt man auch schon eine ganz schöne Zeit. Also da ist man mit Sicherheit einmal 10 Stunden unterwegs,
ja,
oder so.
Ja, ja.
Von Frankreich jetzt nach Tokio in dem Fall mindestens. Und ja, dann haben die erstmal, ich glaube, 2 Lichter gesehen. So ging's, glaube ich, erstmal los.
Mhm.
Es war dunkel.
2 hell beleuchtete Objekte, die sich mit ihrem Flugzeug, also die sich dem Flugzeug näherten, und schließlich einem noch größeren Mutterschiff dann gesehen. Also du musst dir vorstellen, du bist Pilot, du hast gerade deine 17. Kaffeepause, rauchst wahrscheinlich heimlich eine Kippe und auf einmal sind 2 helle Lichter vor dir und die begleiten dich. Auf einmal sind sie neben dir, auf einmal sind sie über dir und dann zischen sie ab und dann kommt etwas extrem riesiges, helles, großes auf dich zu. Du kannst weder ausweichen, du kannst eigentlich gar nichts tun und du bist im Prinzip dem ausgesetzt, was da gerade kommt, und das war das Mutterschiff, so sagt man.
Und ich finde es auch jetzt neuerdings übrigens bemerkenswert, wir werden ja noch einige Folgen oder Beispiele haben, bei dem aus ein Flugzeugpersonal, Piloten und so weiter und so fort solche Sichtungen hatten und jetzt damit langsam sich trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil das Problem war ja immer, wenn du jetzt als Pilot über Funk, was ja immer aufgezeichnet wird, erzählst, dir fliegt ein UFO nebenher, da war es einfach so riskant in dem Moment, seinen Job zu verlieren, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil man gedacht hat, okay, der Typ, der ist nicht mehr zurechnungsfähig und überhaupt, ne? Und das war natürlich eine klasse Methode, so diese ganze, sagen wir mal, Kommunikationsebene mit unidentifizierten Objekten auf der Pilotenseite zum Stummen zu bringen in der damaligen Zeit. So, und jetzt machst du die neueste Ancient Alien Serie auf, ja? Ja, und dann heißt es auf einmal, ja, also die Piloten, das ist ja das beste Fachpersonal, was man haben kann. Die sind ja besser trainiert denn je. Flugzeuglichter von irgendwie ungewöhnlichen Erscheinungen unterscheiden zu können. Also wie schnell man diese Thematik einfach auf 180 Grad gedreht hat, ist fast schon ein Phänomen, was ich total spannend finde, zumal man eigentlich in der Fliegerei in allen anderen Bereichen einen total offenen Kodex hat, wenn irgendwelche Probleme entstehen. Also Beispiel.
Erzähl mal, Piloten, du bist ja Pilot. Hau mal raus. Ja,
genau. Also wenn es jetzt nicht gerade um UFO geht, sag mal, du hast halt irgendwie, es ist irgendwas Blödes passiert und du hast einen Fehler gemacht, dann
hast die Triebwerke ausgemacht zum Beispiel.
Dann musst du das in gewisser Weise erzählen können, ohne dass du deinen Job verlierst. Und da ist ja schon der Widerspruch in sich, ne? Also ich meine, auf jedem anderen wirtschaftlichen Bereich ist man ja so schnell, wenn man einen Fehler macht, seinen Job los. Und in der Fliegerei muss es aber, weil es ja auch ein sehr, sehr hohes Sicherheitsthema ist, unbedingt eine Möglichkeit haben, seine Fehler oder seine Probleme oder Werftprobleme, Flugzeugprobleme erzählen zu können, ohne dass einem der Kopf abgerissen wird, sondern man sagt, okay, ist doof gelaufen, wir haben alle was draus gelernt, du kannst weiter deinen Beruf behalten, weil du machst Fehler. Also ich als Pilot mache jedes Mal, wenn ich einen Flug mache, einen Fehler. Mindestens einen. Es gibt nicht den fehlerfreien Flug. Mhm. Und die ganzen Piloten von den Airlines machen das auch.
Mhm.
Und diese Fehler, Umgangsform mit Fehler, findet auch in einem Debriefing nach einem Flug zwischen den Piloten statt. Und es gibt für die Airlines auch ein Formular, wo man das reinschreiben kann. Mit Namen oder auch inkognito, wenn es halt vielleicht wirklich was Anonymes bleiben soll, sodass wenigstens die Fehler und die Fehlerursache aufgelistet werden, damit daran trainiert werden kann, ohne dass irgendeinem der Kopf abgerissen wird. Das ist erstmal so grundsätzlich dazu. Aber bei dem Thema UFO in der damaligen Zeit wurde dir halt definitiv der Kopf abgerissen. Und es gibt hunderte von Piloten wahrscheinlich, so heißt es jetzt in den neuesten Ancient Alien Folgen und auch in anderen Bereichen, was ja dieses Jahr noch ein bisschen kommen wird, die einfach so viel Zeug gesehen haben, weil sie halt auch da oben rumfliegen, ne? Und weil sie auch hin und wieder rausgucken sollen und müssen. Und die haben alle halt die Klappe gehalten.
Was ich nicht kapiere, wenn ich aus den Staaten zurückfliege, und da bin ich ja nur öfter mal, wir müssen immer die Dinger runter machen.
Ja, gut. Das ist jetzt...
Aber bei so einem Nachtflug, da ist ja nichts, dass du jetzt draußen blenden kann. Außer du bist auf JAL 1628. Dann hast du nämlich Lichter. Die sind dann schwierig. Ich würde noch mal kurz...
Aber auf das liegt daran... Ja. Sorry, das liegt daran, dass man versucht, im Flieger bestimmte Stimmungen und Uhrzeiten zu generieren, damit der Jetlag am wenigsten reduziert ist. Also egal wie
dann sollten sie ihre Economy ein bisschen entspannter machen und vielleicht jedem ein bisschen Hogger Night verteilen, dann wäre das auch okay. Also
ja. Statistisch gibt es da schon Auswertungen, die sagen, bei dem und dem Flug macht Sinn, nach 2 Stunden die Rollläden zu schließen, zu tun, als wäre es jetzt draußen dunkel und nach 5 Stunden machen wir die Rollläden wieder hoch, weil dann jeder halbwegs normal im Endflugziel ankommt und den Schlaf Rhythmus beigehalten
hat. Im Dreamliner also, kannst du es ja digital machen, das ist schon schön.
Ja, aber das ist, da kriegst du auch eine Morgenstimmung simuliert, das ist super geil gemacht, ja.
Bei Iceland Air kannst du sogar irgendwie, die simulieren sogar die Nordlichter. Also ich gehe nochmal auf den Vorfall zurück und ich beschreibe nochmal ganz kurz die Beobachtung, ja? Also, wir sind am 17.11.86 und es gibt 3 nicht identifizierte Objekte nach Sonnenuntergang, während sie über Ostalaska fliegen. Die Objekte scheinen die Abdeckung der Dunkelheit, also zu ihrer Linken, zu bevorzugen und den helleren Himmel rechten Seite zu vermeiden. Und die ersten beiden Objekte wurden von allen 3 Besatzungsmitgliedern beobachtet und der Captain und ist ein Ex-Kampfpilot mit mehr als 10.000 Stunden Flugerfahrung auf dem Buckel. Auf dem linken Sitz des Cockpits und der Co-Pilot natürlich auf dem anderen, und es war ein routinemäßiger Frachtflug und die kamen dann so über Alaska mit dem Autopilot und hatten so 560 Meilen pro Stunde drauf. Das sind so 909 Kilometer, sagt man, waren 11.000 Meter hoch. Und um 17.09 Uhr gab es dann von Anchorage eine neue Richtung, also quasi eine neue Flugstraße, die sie zugewiesen bekommen haben. Und daran haben sie sich auch gehalten. So, um 17.11 Uhr hat dann der Captain 2 Objekte links, etwa 610, 630 Meter unter seiner Höhe erkannt, von denen er annahm, dass es sich um Militärflugzeuge handelte, weil die beschleunigten und seine Flugbahn, die ja, haben die so ein bisschen gekreuzt und das war irgendwie ein bisschen uncool. Und ich glaube auch, das ist richtig uncool, wenn du als Pilot irgendwie deine Flugbahn gekreuzt bekommst, oder Paul? Wie sieht das aus? Das ist
definitiv uncool,
sag ich dir. Ist man darauf eingestellt?
Nee, das ist nicht so geil. Das ist auch sehr uncool.
Ist ja ein Autobahnprinzip, ne? Die Luftstraßen.
Ja, das ist schon eigentlich alles sortiert. Das heißt, alle, die auf dieser Luftstraße mit dir fliegen, fliegen in dieselbe Richtung. Das heißt, dir kann niemals einer entgegenkommen. Es kann höchstens sich vielleicht einer versuchen einzuholen, aber auch da gibt's verschiedene Slots, sodass das eigentlich nie passieren kann.
Ach, überholt werden darfst du auch?
Ja, theoretisch auf 2 verschiedenen Höhen ist es dann wiederum möglich.
Okay.
Genau, aber der kann niemals jemand entgegenkommen auf derselben Luftstraße, so die Idee.
Okay. Ich habe gedacht, das wäre anders geregelt. Auf jeden Fall gibt's dann diese 2 Objekte, die dann abrupt in eine Position etwa 200 Meter vor das Flugzeug kommen und und auf einmal blenden. Und sie sagen, es wäre so wie eine Art Rückwärtsschub. Die Lichter wurden so blendend hell, dass sie nichts mehr gesehen haben und die Geschwindigkeit des Fliegers zu ihrer seitlichen Annäherung, sie entsprachen, zeigten also, dass sie quasi gleich schnell flogen auf einmal mit ihm. Und der sagte, das Ding flog, als ob es so etwas wie die Schwerkraft nicht gäbe. Der hat Flugbewegungen gemacht, das war komplett unfassbar, kannst du nicht machen. Da wären wir wieder beim TikTok, ne? TikTok, genau. Ich sag auch schon TikTok, Marie. Siehst du bist nicht alleine. Das ist diese nächtliche TikTok-Sucht.
Das habe ich das nicht, großer.
Ja, besser ist es. Und dann haben die wieder beschleunigt und dann haben diese Objekte, sind die ganze Zeit nebenher geflogen.
Ja.
Und die haben auch so eine Art Wärme und Glühen gespürt. Und dann benachrichtigten die Piloten die Flugsicherung und die wollten wissen, ey, ist ja noch was unterwegs? Und dann gab's aber gar keinen Verkehr auf dieser Ecke, in dieser Position. Die waren das einzige Flugzeug.
Erstmal, ne? Ja. Also im Prinzip ja, genau. Also es wurde nichts gesehen und nichts hier und da. Und später gab's aber dann ja lustigerweise auf dem Militärradar, da werden ja alle, sag ich mal, Frequenzen abgecheckt und geguckt, ob da irgendein Ping wieder zurückkommt, gab es ja dann tatsächlich auch Material.
Ja, auf jeden Fall ganz krass. Diese Objekte waren dann so für weitere 10 Minuten da und die begleiteten das Flugzeug in so einer wellenförmigen Bewegung mit einer gewissen Hin- und Herdrehung. Und die Piloten hatten das Gefühl, das wäre so eine automatische Kontrolle, also das wird gesteuert. Und jedes Objekt hatte eine quadratische Form, bestehend aus zwei rechteckigen, ja, Arrays, das sind so glühende Düsen oder Triebwerke, die durch einen dunklen Mittelteil getrennt waren. Das, also ich stelle mir so vor, wie so eine Scheinwerferlampe im Studio, so eine rechteckige, wo links und rechts irgendwie 8 LED-Seiten rennen, leuchten und dann in die Mitte wahrscheinlich frei ist. Also weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, so ungefähr stelle ich es mir vor. Und die Objekte verließen dann irgendwann den Punkt um 17.23 Uhr Richtung Osten. Und dann ging es ja weiter.
Kam das Riesending vom Himmel.
Dann waren die zwei Objekte weg und der Captain, naja, der hatte so ein leichtes, blasses Lichtband dann noch gesehen und die Höhe und Geschwindigkeit, komisch. Und er hat irgendwie auch nichts mehr gesagt. Und dann guckten sie irgendwie Richtung 10 Uhr und so 14, 15 Kilometer entfernt haben sie dann wieder Anchorage gefragt, ist da irgendjemand unterwegs? Und die haben aber nie gesagt, nee, da ist keiner, auf dem Radar ist auch keiner. Und das Militärradar, ne? Hat dann gesagt, genau, dass in der Flugbahn da irgendwas ist. Und als die Lichter der Stadt Fairbanks dann auf sie zukamen, gab es dann ein anderes Objekt, und zwar ein riesiges, sah aus wie ein Raumschiff, was eine Backbordseite hatte und das doppelt so groß sei wie ein Flugzeugträger. So wird er zitiert.
Also fast 3 bis 4 Flugzeugträger großes, also ein riesen Teil.
Das Objekt folgte in einer Formation oder in einer gleichen relativen Position zum Flugzeug und machte währenddessen immer eine 45-Grad-Drehung. Dann hat es Auf- und Abstiege gemacht, zwischen 11 und 9000 Metern ist es immer hoch und runter. Und das Kurzstreckenradar vom Flughafen Fairbanks versäumte es jedoch nicht, das Objekt zu registrieren.
Genau, und das war das Glück der Piloten sozusagen, weil nur mit den Sprechfunkaufnahmen wären die wahrscheinlich in der Klapse gelandet und ihrem Beruf los gewesen. Aber dadurch, dass es noch zusätzlich auf militärischer Seite Radarmaterial gab, das auch noch zeitgleich und von den Positionen gepasst hat, war es natürlich schwer, dann die Piloten für verrückt zu halten, sondern man musste dann tatsächlich das ernst nehmen, was sie da erzählt haben, und auch die Radar-Sachen ernst nehmen, so dass es zum ersten Mal seit langem auch mal so ein bisschen zu einer Anhörung und Untersuchung quasi kam von dem Ganzen.
Übrigens hat der Pilot den Job verloren, weil er mit der Presse gesprochen hat, und er hatte dann einen Schreibtischjob.
Ja, ja, das kam aber dadurch, dass die Untersuchung dann kurzerhand quasi geblockt wurde. Also sie waren schon weiter und hatten Gespräche mit der FAA, wie du schon vorhin gesagt hast. Die Person, die da zu hören ist, ist übrigens John Callahan, zu der ich später auch nochmal ein bisschen was sagen möchte. Und die haben quasi dann irgendwann während der Untersuchung, hat dann irgendwann das FBI gesagt, so, das ist alles hier nie passiert. Also nicht nur zu den Piloten, sondern zu der FAA, also die Luftraumpolizei sozusagen, ne? Mhm. Da hieß es dann, war nie da und so weiter und so fort. Jetzt bist du da hier irgendwie der Oberchief der FAA, ja? Und dann kriegst du auf einmal gesagt, das hat alles nicht stattgefunden. Dann denkst du dir doch eigentlich, du fühlst dich ein bisschen verarscht, ne? Und genauso hat sich natürlich auch der Pilot verarscht gefühlt, und dann krümmt der ganz schnell bei je nach individuellem Bewusstsein, da wollte ich dann schon sagen, je nach individueller Persönlichkeit, natürlich in einem auf und muss sagen, hey, das kann ja doch nicht wahr sein. Das ist so ein wichtiges Thema und vielleicht auch vielleicht weltinteressantes Thema, dass wir das nicht einfach die Klappe halten können. Ist also zur Presse gelaufen. Naja, und dann wurden halt leider mal wieder gewisse Taten vollzogen, die halt natürlich einschüchternd waren für alle anderen Piloten, nämlich die hören ja dann auch, ja, da hat einer ein UFO gemeldet und das Ende vom Lied ist, er ist wieder arbeitslos.
Schreibtischjob, das heißt, ist nicht gleich arbeitslos, ja, also ich hätte heute, heute hatte ich auch einen Tag,
Schreibtischjob arbeitslos.
Heute hatte ich ja auch einen Tag, wo ich gedacht habe, ein Schreibtischjob ist eigentlich was Schönes. Ja, also
ja. Naja, also wie gesagt, das kann man ja mal interpretieren lassen von jedem, wie man möchte, aber für mich macht das persönlich, ehrlich gesagt, ganz klare Stimmung aus bei dem, was da passiert ist, und damit hat es ja auch nicht aufgehört. Der John Callahan.
Paul, jetzt bist du weg.
Ja,
bist du wieder.
Ich bin aber noch da.
Ja, bist du wieder da.
Der hat sich, also der von der FAA hat sich mal nebenbei, und damit hat er auch nichts Illegales getan, sogenannte Sicherheitskopien von der Aufnahme der Piloten, also Sprechfunk, mal auf Kassette rübergespielt. Damals Kassette, Jungs, Mädels, ne?
Ich habe das Dokument dazu gerade in den Discord-Chat gestellt. Da ist nämlich eine Abschrift von dem Sprechfunk. Das ist jetzt zu finden bei Discord, bei uns im Sprachchat, also in dem Chat. Und natürlich später in den Shownotes unter dieser Folge.
Und er hat die Kopie von den Radaraufnahmen, die damals das Militär gemacht hat, in mehreren Seiten abgeheftet, schön ordentlich, wo dieser Punkt zu sehen ist, mit Uhrzeit und allem drum dran. Und er hat die Dokumente von den Piloten, also die Zeichnungen der gesehenen Lichtphänomene, das Mutterschiff, UFO, wie das ungefähr von der Form her aussah. Das hat er alles behalten. Und jetzt, Conny, die große Frage: Wem und wo hat er das ganze Zeug hingebracht?
Zu Area 51? Zu Nick Pope? Zu Stephen Greer? Wie heißt er denn hier? Der aus Las Vegas? Hast du schon gesagt?
Zu
Stephen Greer?
Der beim Press Club Event 2001 standen 20 Zeugen im Rang und haben von ihren Erfahrungen erzählt. Und dann war er mit dabei und hält die Kassette hoch und den Ordner hoch und alles hoch und sagt, Leute, es ist alles da, es kann losgehen. Ne, wir haben die Beweise alle hier gesammelt.
Krass.
Könnt ihr euch angucken, geht aufs Press Club Event 2001 in YouTube rein und dann könnt ihr ein bisschen vorspulen. Dann kommen die Leute von der USAF und von der... wollte schon sagen, NATO, um Gottes Willen, Navy und von der Air Force, und zwischendrin steht er auf, hat so einen dicken, breiten Sakko an und sagt ganz humorvoll, wie das alles abgelaufen ist und dass er alles da hat und dass er unter Eid vorm Kongress aussagen würde und sagen würde, hier, da ist was zur Untersuchung bereit. Ne? 2001 war das, das ist jetzt schon wieder 21 Jahre her.
Ja, und da sieht Dr. Stephen Greer noch aus, als wenn er ein Apple-Vertreter wäre.
Das ist richtig. Das ist schon geil, ey. Das ist
irgendwie herrlich. Also der aber in die Firmen kommt und Business-Verträge abschließt. Ja, also so sieht das ein bisschen aus. Geil. Hat aber auch was von Willy Tanner, wenn ich mir das Startbild so angucke. Also das Video geht 2 Stunden. Ihr müsst das Englischen mächtig sein. Und dann könnt ihr das gucken. Ich habe den Link auch in den Chat geschmissen. Und natürlich kommt dieser später auch unten in die, wie heißt das, Podcast-Sendungsnotizen.
Oh Gott.
Okay, oh Gott, ja. Oh ja. Es gibt ja nächste Woche ein neues Press Club-Event, ne?
Ja, das ist ja das Lustige. Wir können quasi schon wieder nahtlos einen Übergang machen hier. Press Club Event 2.0. Wir fangen nochmal von vorne an. Diesmal mit nicht mehr ganz so alten Herrschaften, sondern etwas jüngeren Herrschaften und mit jede Menge anderem krassen Kram. Das müsst ihr euch unbedingt reingucken, und der Herr Greer hat auch schon ein bisschen angekündigt, was es da zu sehen geben wird, wer aussagen wird und wie die, welche krassen Informationen und Sachen da zu sehen gewesen wohl wären. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber es ist schon so, dass dass das schon sehenswert ist, weil er sehr viel Beweismaterial mal wieder halt auf den Tisch bringt und nicht nur Zeugenaussagen. Sie haben wohl über 3 Terabyte Datenmengen zusammen für die nächsten Gerichtsverhandlungen zusammengepackt, mit der sich dann der Ausschuss, wenn er Bock drauf hat, auseinandersetzen kann, plus die Zeugenaussagen. Davon gibt es momentan 50, die vor die Kamera drehen wollen und weitere 100 bis 1000, die sich immer noch nicht trauen, vor die Kamera zu gehen, deren Zeugenaussagen er aber wohl hat. Sind wir mal gespannt, was es da wieder für Neuigkeiten gibt und ob es vielleicht diesmal ein bisschen was mehr bringt und nicht wieder 21 Jahre dauert und dann das Press Club Event 3.0 kommt. Ja.
Abschließend zum Fall ist zu sagen, dass die Piloten auf jeden Fall der festen Überzeugung sind, dass dieses Objekt außerirdisch war, weil es einfach ganz krasse Flugmanöver geflogen ist und dass es auf keinen Fall ein Planet war, weil kein Planet, den du in der Ferne siehst, strahlt dich an, macht dir Hitze und bereitet dir Unbehagen. Und Skeptiker sagen, nee, das war der Jupiter. Der Jupiter, also nee, funktioniert nicht. Also der Mars war jetzt irgendwie hell oder war es die Venus? Ich weiß es gar nicht, war sehr hell, aber die blendet mich jetzt nicht. Und die macht auch nichts mit meinem Flugzeug. Also, ne? Also das. Und die ist auch nicht auf dem Radar erkennbar.
Ja, und,
da kommt auch nicht. Da kommen auch nicht die Men in Beige und fragen dich danach, was habt ihr da erlebt? Und jetzt mal schön die Klappe halten und so, ne?
Naja, im Prinzip, wenn wir mal die übernächste oder überübernächste Folge machen, da haben wir noch einen Fall. Das
sagst du ja immer.
Ja, da gibt's das dann nicht mit einem Jumbo, sondern da gibt's es dann tatsächlich mit einer Propellermaschine, wo sowas auf ähnliche Weise passiert ist. Und der wurde von den Men in Beige tatsächlich besucht. Ist auch schon online auf den Ancient Alien Channel oder Ancient Aliens History Channel zur Einsicht, zumindest auf der englischen Version von diesem Fall. Aber keine Sorge, den werden wir auch noch mal irgendwann besprechen.
Ein Autor, der bei UFO-Enthusiasten beliebt ist, Timothy Good, behauptete in seinem Buch übrigens zu dem Fall hier, dass sie einen Tag später im FAA-Hauptquartier mit einem Vizeadmiral gesprochen und diesen informiert hätten. Und der hat sich auch alles angeguckt und hat gesagt, dieses Treffen hat nicht stattgefunden, ihr habt Schweigepflicht.
Genau.
Und es waren dann da waren auch Vertreter vom FBI, von der CIA und eines wissenschaftlichen Studienteams damals von Präsident Reagan, die waren auch dabei. Und ja, es wurde halt gesagt, dass ihr die Schnauze zu halten habt, also soll keiner was sagen. Und dieses Treffen habe nie stattgefunden. Das ist richtig krass.
Es ist halt die Frage, ob wir irgendwann mal jemals erfahren werden, ob das vielleicht doch gutwillig und nicht nur böswillige Geheimhaltung war über all die Jahre oder ob es notwendig gewesen ist oder ob es besser gewesen wäre. Man hätte halt irgendwann mal die Klappe aufgemacht.
Ja.
Das kann alles seine Gründe gehabt haben. Dass man sagt, dass das alles irgendwann wir vielleicht mal wissen werden, wenn es dann mal soweit ist, warum das alles irgendwie so ewig lang gedauert hat und warum es alles so kompliziert sein musste und wir werden es erleben, Conny. Ich glaube, wir werden es doch erleben.
Meinst du? Das sagst du ja schon immer.
Naja, ich hab zugegebenermaßen schon angedeutet, dass es eigentlich jetzt relativ schnell gehen müsste. Die neuesten News heißt schon, dass es vorwärts geht, aber dass es jetzt nicht unbedingt schnell gehen werde. Weil zu schnell ist ja auch eigentlich logisch, würde natürlich auch wieder zügig Chaos auf unseren ganzen Planeten auswirken. Es hat schon vielleicht manchmal Gründe, warum es manchmal Schritt für Schritt gemacht werden muss, damit sich jeder nach und nach vielleicht damit sortieren und anfreunden kann. Hat ja über die letzten Jahre bei einem ganz anderen Thema gelernt, wie nervenaufreibend es sein kann, wenn man irgendein Thema zu schnell oder wenn irgendwelche Entscheidungen zu schnell und hier und da und in Hetze gemacht werden müssen. Vielleicht wäre das bei dem Thema wichtig, dass man es vielleicht nicht in Hetze macht.
Okay.
Ah ja, was geht ab? Conny. Ja, was sagst du da? Was ist deine Jahreszahl aktuell?
2029.
Ja, ich glaube, das ist. Das heißt ja nicht, dass die nächsten 6, 7 Jahre nichts passiert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden jetzt zu bombardiert in den nächsten Jahren mit. Ja, da könnte was sein und die Piloten haben was gesehen und der hat auch was gesehen und der vom Militär hat übrigens auch was gesehen. dann lassen wir erstmal wieder einen Monat vergehen. Mhm. Dann holen wir den nächsten rein und sagen, der hat was gesehen, weißt du, bis es fast schon langweilig wird, wenn einer davon erzählt, weißt du? Weil je langweiliger es wird davon, desto, sag ich mal, entspannter wird's für alle Beteiligten, wenn es dann halt heißt, ja, sie sind wirklich da und sie sind halt so und hier und da. Und dann sagst du eher so, oh ja, ich weiß, habe ich schon tausendmal irgendwelche
Filme gesehen. Das werde ich sowieso sagen, wenn es soweit ist. Ich sage, ja, was wollt ihr denn? Wir gehen jetzt, also wenn es soweit ist, Paul, ne? Wenn morgen jetzt die Bundespressekonferenz sagt, ja, wir haben ja an der Grenze ein extraterrestrisches Fahrzeug, was wir noch verzollen müssen.
Dann sind wir erstmal entspannt.
Dann gehen wir live. Weil dann sind wir die Nummer eins. Übrigens, vielen Dank da draußen für fast 10.000, also fertig gekreuzert, 10.000 Abonnenten dieses Podcasts. Fast 10.000 Menschen hören diese Show. Und dafür vielen, vielen Dank. Und richtig ausgelöst wurde es dank der Ballons, die irgendwie aufgetaucht sind.
Ehrlich?
Kannst du richtig nachgucken.
März, ne?
Ja.
Dann wir noch mal genau, solche Schübe, ich glaube, solche Schübe wird es immer wieder mal geben. Da gibt es noch mal keine Ballons, das nächste Mal sind es, was nehmen wir? Ja, Planeten oder
irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, dann gehen wir wieder mehr in die Richtung und naja, da wird da mal vielleicht weniger Fußball geguckt, doch ein bisschen mehr UFOs geguckt, wer weiß.
Ja, und dann möchte ich gerne noch was klarstellen. So, was Kleines. Jetzt kommt's. Was Kleines. Ich möchte gerne noch mal kurz erklären, was UFO X ist und was Alarmstufo ist. Das ist glaube ich, so manchen nicht so klar gewesen. Also eine UFO X-Folge ist entweder nur mit mir und Paul oder nur mit mir und Mischa, meistens mit mir und Paul, weil Mischa einfach beruflich extrem krass eingebunden ist. Und da ihr immer da draußen gesagt habt, ihr kommt nur alle 4 Wochen, haben Pauli und ich überlegt, okay, wir machen dazwischen, reden wir immer über einen Fall. Nicht um das große Ganze, sondern immer nur um einen Fall. Das sind die X-Folgen. Die X-Folgen sind auch bildlich immer die gleichen. Die richtigen Folgen, also die großen Folgen, die Hauptfolgen, sind ja immer anders gefotoshoppt. Die X-Folgen sind ja immer nur Mischa und ich im Wald und der Paul dahinter als Alien. So einfach ist es. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Es kam nicht so, ich habe letztens ein paar Mails dazu geschrieben. Und ich dachte, ja, nee,
aber es ist, denke ich, eigentlich klar. Müssen wir halt immer wieder mal erwähnen, steigen ja immer wieder ein paar Hörer neu ein.
Ja. Und falls jemand einen Sponsor für diese Sendung sucht, wir sind jetzt in der werberelevanten Zielgruppe. Wir freuen uns. So.
Jetzt hat aber der Conny alles hier rausgehauen, was wir wissen mussten. Ja, wir haben uns übrigens auch mittlerweile Gedanken gemacht. Die Freunde des Discord-Servers haben ja auch schon angefragt, Jungs, wann macht ihr mal wieder so ein Sommer-Event? Also wenn wir uns mal alle unter einem Picknickzelt treffen oder eher auf einem Picknickdecke und mal Sterne gucken und mal dies und das vielleicht irgendwie so machen. Wir sind jetzt schon einen Schritt weiter. Wir haben jetzt schon mal ein grobes
haben wir das?
Vom Datum her schon mal eine Zielwand erschossen. Das war jetzt literarisch kompliziert.
Das war wirklich literarisch.
Aber okay, ich sage einfach Anfang Dezember.
Ach so, ne? Paul, noch was. Es wurde auch kritisiert, dass du Dialekt sprichst. Hier bei Discord. Und da habe ich ja gesagt, weißt du was? Machen wir ja nächste Sendung einfach in einem ganz anderen Dialekt, wenn es die Leute das aufregt, dann machen wir ja das einfach.
Oder wenn man halt immer Dialekt schreibe oder Dialekt spreche?
Spreche.
Also jetzt hier quasi.
Ich finde, du sprichst den geringsten Dialekt.
Nee, ich springe schon.
Ich
spreche schon krass Dialekt. Hallo?
Also ich jetzt nicht.
Sag mir.
Wollen wir Hannoveranisch sprechen?
Naja, ich kann versuchen, noch ein bisschen mehr Hochdeutsch zu sprechen.
Oh Gott, bitte spreche
einfach so. Das wird mir aber nicht lange funktionieren. Spätestens, wenn ein Wort mit Ä wieder kommt, so wie bei dem Wort spätestens, ist es wieder wahrscheinlich zu hören, dass ich doch leicht hessisch-bayerische Abstammung habe. Zumal ich da auch noch was Fränkisches und was Bayerisches drin habe. Ich war auch viel in Oberfranken unterwegs, von daher, wenn da irgendwie Wengle oder so ein bisschen
Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch kann ich leider nicht.
Das Verrückteste, was ich hier erlebt habe, war mal in einem Seminar, da hieß es, man soll mal die PowerPoint-Präsentation auf dem PC anschalten. Oh Gott. Dann wusste ich aber nicht, was der PC ist, bis ich rausgefunden habe, nach PowerPoint-Präsentation, was wahrscheinlich BC bedeutet. Ja, und ich habe mal ein Referat über Märchen gehalten. Oh Gott. Und es waren eher Märchen als Märchen und der ganze Saal hat am Boden gelegen nach Märchen. Einer Minute und ich musste das Referat abbrechen.
Ja, das hätte ich auch gemacht, wenn ich still wäre. Märchen. Ich will euch auch nochmal Märchen erzählen. Wir kommen in 2 Wochen dann wieder mit einer großen Hauptfolge und jetzt ist nochmal das... Jetzt wäre noch einmal die Gelegenheit, liebe Zuhörer, die hier gerade live sind bei Discord. Es sind ganze 5. So wirklich viel ist da auch nicht los, aber egal, es ist ein schönes Experiment gewesen. Ihr dürft jetzt nochmal, wenn ihr wollt, Fragen stellen, irgendwas einwerfen, eure Mutti grüßen oder sonst was. Im Radio habe ich das übrigens immer verboten, jemanden zu grüßen, weil ich das doof fand.
Hier ist erlaubt.
Hier ist erlaubt. Ihr darf ja auch Markennamen sagen. Falls ihr wollt. Also
hochziehen, entmuten und drauf lossprechen.
Können wir noch einen kleinen Smalltalk hinten dran hängen, ein kleines Q&A. Wann haben wir das gesehen? Im Dezember, da ist doch schweinekalt.
September. Ich würde sagen, alle Interessierten können sich gerne mal auf Discord oder unter welcher E-Mail-Adresse melden, Conny?
mail@alarmstufe.space.
Genau, wer Lust hat, mal einen Abend Aliens im Himmel zu suchen. Entschuldigung, UFOs im Himmel zu suchen
UAPs.
Und Aliens zu begrüßen oder einfach nur den Nachthimmel, den Sternenhimmel zu begutachten mit einer guten Meditation oder vielleicht einer kleinen Live-Folge.
Naja, nicht vielleicht, einfach, wenn, dann machen wir auch nur Podcast-Folge. Also wenn, dann natürlich. Dann kommen Mischa, Onkel Paul und der dicke Mann hier mit dazu und dann machen wir eine lustige Podcast-Folge und natürlich dann alles live und
ich habe übrigens jemanden, Conny, der will das Ganze mit uns groß aufziehen. Das war kein Witz, aber das sprechen wir nach der Folge.
Da bin ich interessant. Also, wenn die Community nichts mehr sagen möchte, dann fahre ich jetzt den Jingle ab und wir sind raus und dann können wir off-air nochmal sprechen, wenn ihr wollt. Letzte Chance. Möchte noch jemand? Nee, trauen sich nicht. Sie trauen sich nicht. Wilhelm, traust du dich? Marie?
Das ist wie das Einstiegsthema Kevin von der Marie. Traut man sich da?
Nee, trauen sich nicht. Sehr schade.
Die Mikros gehen noch nicht, die können Paul das auch mal.
Ich hätte jetzt noch vielleicht die Idee, Paul die Frage zu stellen, du bist Grundschullehrer, oder habe ich das falsch im Kopf?
Falls das zu Gerüchten zufolge also, sagen die einen. Du hast mehr mit Kindern zu
tun als ein Erwachsener, der nur Kinder hätte.
Richtig.
Sind hier schon mal von Kiddies Fragen untergekommen, Richtung, also einfach so nicht, wahrscheinlich ist nicht bekannt, dass du diesen UFO-Podcast machst, aber als sozusagen als Erwachsener, der die Welt erklären kann, wie es mit Außerirdischen ist, oder
kann ich was zu sagen? Ich bin nämlich auch Pädagoge. Ich bin Pädagoge im Hort. Ich kann dir gerne was dazu
erklären. Fang du mal an, dann sage ich auch noch was dazu.
Das wechselt. Das tut mir leid.
Nee, das passt schon. Alles gut. Also ich sag mal so, ich bin ja in Hessen in der Schule. Ich bin tatsächlich in der Tagesbetreuung in Hessen. Und da sind tatsächlich die neuen Schulbücher. U wie UFO wird da gelehrt. Es gibt auch manche UFO-Rechenaufgaben, die sind da drinne. Da muss ich schon sagen, das ist strange und die Kids stellen Fragen. Und dann wird halt eine Diskussion, glaubst du, dass es da noch andere UFOs, also glaubst du an UFOs? So fängt's meistens an. Und dann haben die alle ihre eigene Theorie. Und ich kann dir sagen, mit ganz vielen Kids, mit denen ich dann so, meistens ist es so eine Mittagessensituation, wo du dann darüber sprichst, weil du da einfach die Zeit auch dafür hast. Da kommen dann schon mal so Fragen und die philosophieren dann vor sich hin und sagen, naja, so groß wie das Weltall wohl ist. Und dann kommt halt ganz oft die Frage, weißt du, wo das Weltall ist? Und dann sage ich, naja, wo soll denn das sein? Und dann, ja, aber wenn das irgendwo mal entstanden ist, worin ist es denn entstanden? Und das sind natürlich die Fragen, die wir alle nicht beantworten können.
Dann kommen wir in den Warum-Kreislauf, ja.
Genau.
Aber das ist ja total spannend, dass Kinder dann sozusagen noch ohne den gesellschaftlichen, ich weiß nicht, Duktus oder den gesellschaftlichen Vorurteilsmoment irgendwie dann drüber nachdenken und sich das trauen, wo man dann vielleicht den Freundeskreis noch zu schubsen muss.
Naja, aber guck mal, die spielen ja auch viel Kram und spielen ja viele Computerspiele, wo es irgendwie um UFOs geht, wo sie irgendwie ein UFO fliegen oder ein Flugzeug fliegen, was auf ein UFO trifft und so ein Kram. Es gibt tatsächlich auch Lernsoftware, die auch diese Thematik mit drinne hat, spielerisch natürlich, ganz klar. Die meinen das wahrscheinlich auch nicht ernst, aber die Kids machen halt was draus, indem sie halt dir solche Fragen stellen. Ne? Und die Frage stellen sie...
Es ist nicht verboten, darüber nachzudenken.
Nö,
genau.
Nö, natürlich nicht. Und die sehen ja auch meine UFO-Tasse. Also davon mal abgesehen.
Ja, ich ergänze das Ganze. Also auf jeden Fall vorneweg erstmal für alle Zuhörer. Ich als Grundschullehrer halte mich grundsätzlich erstmal ganz normal an den Lehrplan, ja. Also ich mache ganz normal Unterricht. Natürlich ist es jetzt mittlerweile auffällig, dass die Schulbücher tendenziell sehr viel mit dieser Thematik eingebaut haben, genau wie es der Conny schon erzählt hat. Selbst unser Herr Söder hat letztes Jahr bei einer Kindervorlesung
für Grundschulen. Dr. Markus Söder, so viel Zeit muss sein, du bist hier in Bayern.
Tut leid. Hat tatsächlich als Thema zum Vorlesen auch eben diese Geschichte mit Weltall und ist da draußen noch jemand. Also es wird auffällig, finde ich, persönlich zumindest, auch jetzt so als Nichtgläubiger oder was auch immer, wie man das bezeichnen möchte, das Thema in der Schule und in allen Schulstufen mehr in den Mittelpunkt gerückt nach und nach, natürlich eher noch ein bisschen auf eine humorvolle Art und Weise, also in Kinderbüchern haben die dann so lustige Antennen und grüne Glubschi-Augen und sind ganz süß gemalt. Aber wie du ja schon gesagt hast, ist es halt wirklich, dass Kinder da viel offener und naiver an das Thema rangehen und wir als Pädagogen sagen, wir wissen es auch nicht, gucken wir mal, was die Zukunft bringt, und ich glaube, die nächste Generation, um das abzuschließen, die wird uns ganz schön platt machen, was das angeht. Ich meine, wir sind alle so ein Vereinnahmen von unseren Medienwelt und von unserer damaligen Erziehung. Ich glaube, die nächste Generation, die da anwächst und vielleicht ein Ticken offener, sag ich mal, diese ganze Thematik gelehrt bekommt, die ist dann auch locker flockig bereit für den Kram. Da musst du da gar keine Angst mehr und hier und wird er das vertragen und schaffen die Kinder damit um. Im Leben, die sind 10-mal schneller als wir. Das ist doch ganz klar, das sieht man an anderen Beispielen ja auch, wo die Erwachsenen mit der modernen Technik da rumalbern und nicht einmal eine E-Mail-Adresse sich merken können teilweise. Mhm. Und auf der anderen, also weißt du, genau das Gleiche wird in der nächsten Generation passieren. Die werden dann mit, weiß was ich für eine Technologie und UFO-Antrieb durch die Gegend pezen. Und wir dann, ne, als, sag ich mal, eher alt gewordenes Klientel, überlegen wir uns dann, ob wir nicht lieber eine Kreuzfahrt auf dem Schiff machen oder ob wir die Kreuzfahrt auf dem Raumschiff machen, weil halt, ne, es fängt stressfreier vielleicht.
Außerdem gibt's ja hier in Bayern auch noch die Bavaria One, das Weltraumprogramm, ja. Vorne mit Dr. Markus Söder, so viel Zeit muss sein. Ist, glaube ich, bei den Kids ist es eher so spielerisch gefragt und ich habe auch ehemalige Kids, die mich zufällig gefunden haben bei YouTube und fanden das natürlich mega spannend. Also die sind jetzt so 16, 17, 18 und so kommen dann auch mal vorbei, holen ihre Geschwister ab und stellen mir dann auch mal so 2-3 Fragen, weil sie irgendwas mal gesehen haben und wie ich das interpretieren würde. Also, aber alles auf eine ganz entspannte Art und Weise. Und glaubt uns, es schwurbelt da keiner im Job rum.
Genau, das müssen wir nochmal ganz klar festhalten, ne?
Marie, konnte man dir das jetzt...
Um Gottes Willen, so war das nicht gemeint.
Nein, das habe ich auch nicht so gemeint. Nicht. Aber ich sag's...
Open-minded, der Gedankengang open-minded, wie man Kinder so sieht, wirklich zutreffen würde.
Ja, aber ich sag das gerne...
Keine professionelle Vorwurfssache werden.
Nein, das haben wir auch gar nicht so aufgefasst. Aber wie gesagt, es hören bis zu 10.000 Leute und da muss man halt immer mal ein bisschen neu erklären.
Genau.
Danke dir, Marie. Billy, du wolltest noch was.
Ja, genau. Ich wollte... Hallo erstmal in die Runde.
Hallo.
Ich wollte mal nachfragen, wie sieht das aus oder was steckt hinter mit dem neunten Planeten in unserem Sonnensystem? Paul hat das schon mal angerissen in einer Folge. Und der ist ja weit entfernt.
Ja, stell erstmal deine Frage.
Ja, also...
Oder war das die Frage? Also was mit dem ist? Ja, redest du von Planet X?
Ja.
Planet X, okay.
Das gewesen sein,
meine ich. Die Antwort, die ich dir jetzt gebe, ist genauso abgefahren wie die Tatsache, dass da draußen ein neunter Planet ist. es ist angeblich so.
Gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag dazu.
Ja, da kannst du sehr, sehr viel nachlesen. Im Allgemeinen ist das Thema ja wieder runtergekocht worden. die einen sagen, dass da irgendwie so ein Planet in der weiteren Umlaufbahn ist, weil wir ein duales Sonnensystem haben. Also sprich, wir haben eventuell noch eine zweite Sonne, die wir nicht sehen können. Und das Ganze läuft so quasi wie eine umgekippte Zahl 8 in so einer elliptischen und gekreuzten Bahn durch die zwei Sonnen. Das ist so mal so genau.
Welche zwei Sonnen? Es gibt eine zweite. Ich kenne die Säufersonne, die ist nachts am Himmel.
Also, ja, das ist ja halt die einen sagen, ne? Es gibt ja sogenannte Dwarf Stars, also ausgebrannte Sonnen, die dann quasi gar nicht hell sind. Kennt ihr alle von Star Wars? Das ist auch keine Schwurbelei. Also diese ausgetrockneten Sonnen, die fertig sind, gibt es tatsächlich da draußen im Sonnensystem. Gibt es einige. Und die Anziehungskraft ist im Prinzip immer noch da. Und duale Sternsysteme sind auch keine Seltenheit. Kann es hin und wieder mal dort geben. Aber die anderen sagen wiederum, es sei einfach nur eine Ablenkung. Stell mal eine Frage rein.
Dauert es sehr lange, bis diese zwei Sonnen sich dann treffen? Also wenn das nur eine 8 hat, sag ich mal.
Naja gut, die Sonnen bleiben vom Abstand her immer gleich weit voneinander entfernt. Und die Planeten kreisen quasi die Sonne nur zur Hälfte, gehen wieder von der einen Sonne weg und kommen der anderen Sonne näher. Eigentlich genauso wie die Mond, wie die Apollo-Mission, die quasi den Schwung der Erde mitgenommen hat, dann sich von der Erde entfernt hat und auf der anderen Seite beim Mond dort in die also in die Mondumlaufbahn eingedreht ist und wieder da abgebremst ist. Jetzt stellen Sie sich statt Erde und Mond einfach zwei Sonnen vor mit einer gigantischen krassen Entfernung, bei dem ein Planet quasi, ne, ich glaube, du hast jetzt Bilder schon ein bisschen im Kopf.
Ja, das ist eben schon, kenne ich auch schon. Ich habe nur eine Frage, also dann ist das wahrscheinlich wegen der, die Achse ist dann, müsste ja dann etwas ausgeprägter sein, oder?
So im Detail kann ich es gar nicht sagen, zumal, und jetzt wollte ich es gerade noch fertig sagen, die andere Theorie ist, dass es sich gar nicht um einen Planeten handelt, sondern auch noch viel krasser, der Conny hält den Button, okay, was geht ab bereit, Achtung, es könnte auch einfach ein riesen Mutterschiff angeblich halt auch sein, das sich dem Planeten genähert hat, von dem wir noch nichts wissen. Das ist ja auch eine sensationelle Theorie und was davon am Ende überhaupt passt und was da jemals gestimmt hat, werden wir vielleicht mal irgendwann rausfinden. Die exakte Antwort kann ich hier natürlich auf keinen Fall geben.
Stopp. Ein Mutterschiff?
Ja, das halt einfach riesig ist. So, kennt ihr auch von Star Wars, den
ja, aber ist das nicht eine ganz komische Geschichte, wenn da jetzt ein Mutterschiff draußen rumlugt, dass wir da vielleicht ein Problem bekommen? Also ich will jetzt.
Aber Conny, warum ist es denn schlimm, wenn jetzt ein Mutterschiff da draußen rumlungert?
Davon gibt's ja bestimmt voll viele. Da, also die Aliens, sag ich mal, die sich hoch weit entwickeln, haben ja auch viele von ihren Artgenossenschaften und die müssen ja wahrscheinlich auf diesen Planeten rausgehen, um halt sich zu vermehren und eigenen Planeten nicht zu zerstören, durch die, wie halt aus der Erde mit den ganzen.
Kommt halt drauf an, wie weit entwickelt so eine Zivilisation wäre. Ich meine, wir können jetzt erstmal die erste Stufe sagen, wir freuen uns damit an, dass es da draußen Leben gibt. Okay, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Was ist, wenn die technologisch einfach schon viel krasser werden und nicht nur eine Apollo-Kapsel haben wir gebastelt aus dem C45-Prozessor, sondern halt einfach mal irgendwie eine Riesenkapsel und dann aber noch eine größere Kapsel. Dann haben sie irgendwann entschieden, okay, lass uns mal so ein krasses Schiff bauen, auf dem wir quasi immer leben könnten, unsere eigene Natur anpflanzen könnten und ein stabiles Ökosystem generieren können. Ich meine, das, was wir auf dem Planeten Mars vorhaben, was ja auf den Plänen mehr oder weniger steht, wenn wir da mal irgendwann hinkommen würden, ist ja auch nichts anderes wie ein riesen Domzelt mit ein paar Kartoffeln, die wir da unten anpflanzen und ein Klo, das wieder recycelt werden kann. Deshalb auf dem Spaceship muss man halt ein bisschen was zusammenschrauben. Aber es wäre doch vielleicht gar nicht so schlimm. Es wäre natürlich nur schlimm, wenn wir Beef mit denen hätten. Das wäre natürlich dann uncool und die haben ein Mutterschiff, ne?
Ja, das wäre ein bisschen blöd, wenn wir mit denen Beef hätten. Ja, Conny. Das wäre eine ganz suboptimale Ausgangssituation. Aber wenn die uns zerstören wollten, hätten sie es schon getan für die Frechheiten, so die wir über unseren Äther teilweise, sei es Fernsehbilder, sei es Radiosignale. Oh ja, ist doch wahr. Ich meine, für manches Programm gehören wir wirklich... Gönns der Arsch gehauen und nicht nur uns hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Aber nochmal zurück zu Planet 9, der soll wohl in der Umlaufbahn des Uranus hinten dran sein und ist wohl ganz, ganz, ganz schwarz und dunkel, also man sieht ihn nicht.
Also wie gesagt, ich würde da einfach mal, ich würde sogar empfehlen, dieses Thema einfach in die Ablage zu legen, weil das bringt einen nicht weiter, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum reinplatzen lassen. Und am Ende des Tages gibt es so viele tausende von verschiedenen Informationen darüber. Ich habe jetzt mal zwei ganz krasse genannt, die einfach total gegensätzlich auch sind. Und am Ende des Tages müssen wir einfach mal warten, bis das Mutterschiff halt einfach hell wird da oben, ne? Und das Licht anfangen. Das dauert aber noch ein wenig, Conny. Bis dahin machen wir noch ein paar Folgen, oder?
Ich gehe 2050 in Rente übrigens, ganz offiziell. Und am 1.4. tatsächlich kam jetzt der Altersarmutsbrief und ich möchte danach vielleicht noch so ein bisschen reisen. Also wenn die dann so, also wenn ich 85 bin, kann ich gerne abtreten, mit 90 von mir aus auch. Dann können die von mir aus kommen und unseren Planeten plündern. Das ist ganz schön egoistisch, was ich hier sage, ne? Nee, Quatsch beiseite. Also ich glaube nicht.
Seit den letzten 10 Minuten.
Ich glaube nicht, dass die uns feindlich begegnen, weil sonst, wenn sie es wollten, hätten sie schon nichts getan.
So sieht's aus.
Ich glaube nicht, dass wir mit unseren, ich meine, wir überlegen, wie wir zum Mars kommen, ja. Also wenn da wirklich, die lachen uns ja aus. Die lachen uns ja aus.
Aber wir müssten doch eigentlich theoretisch heutzutage total ausgerüstet dafür sein, um auf dem Mars hinzukommen, dort halt die ganzen, sag mal, Materialien, alles Mögliche, auch mit den Personen und
angeblich sind wir ja schon da und es gibt da schon eine Kolonie. Gibt es so manche Zungen auch hier in dieser Folge, die das behaupten?
Ich hab noch gar nicht erwähnt, dass eventuell 6 Mutterschiffe von der Galaktischen Föderation in unserer Nähe, unserer Erdumlaufbahn sind. Aber an dieser Stelle ist es, glaube ich, Zeit zu sagen, schiebt dieses Thema noch mal kurz in die Ablage. Es gibt andere Themen, die sind tatsächlich ein bisschen greifbarer und noch abgefahrener und spannender und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge.
Natürlich. Und dann kommt es irgendwie nicht mehr dran.
Naja, komm schon, wir arbeiten uns vorwärts.
Das stimmt. Hat noch jemand eine Frage an uns, bevor wir auf die Jingle-Taste drücken?
Ich sag schon mal Ciao.
Jo, Willem, vielen Dank. Danke dir für die Frage.
Ja, danke dir.
Ich danke.
Letzte Chance. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, knapp 10.000 seid ihr mittlerweile, die das hier hören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns was mitteilen wollt, mail@alarmstufe.space und oder die WhatsApp-Nummer, die findet ihr auch unten in den Shownotes. Paul, wir sehen uns gleich, wenn wir im Raumschiff sitzen und in unserem Saturngürtel noch eine Kleinigkeit.
Ein Bierchen aufmachen
oder uns noch Kleinigkeit zu essen holen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Lauschen da draußen. Wir sind raus. Bis dahin, auf Wiederhören.
Ciao, danke fürs Mitmachen. Conny, hast du den richtigen Jingle?
Ja, hab ich.